Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Guten Tag, verehrte Damen und Herren. Mein Name ist Anatole Regnier. Ich bin 1945 geboren, gehöre also der unmittelbaren Nachkriegsgeneration an. Und lese aus meinem neuen Buch »Jeder schreibt für sich allein – Schriftsteller im Nationalsozialismus«, erschienen letzten Herbst im Beck Verlag. Und Sie hören schon am Titel, dass es einem anderen Titel nachempfunden wurde, nämlich Hans Falladas berühmtem Roman »Jeder stirbt für sich allein«. Erschienen oder geschrieben 1946 und eigentlich die erste literarische Bestandsaufnahme des eben untergegangenen Dritten Reichs. Und das Thema Drittes Reich, Nationalsozialismus, ist für mich, wie für viele meiner Generation, eigentlich ein Lebensthema, mit dem wir uns lebenslang auseinandergesetzt haben und es immer noch tun, denn unsere Eltern, Großeltern und überhaupt alle, die zu unserer Kindheit Erwachsene waren, hatten ja das Dritte Reich durchlebt in der einen oder anderen Form. Ich lese jetzt mal hier einen Teil aus der Einleitung, die quasi den Sinn des Buchs erklärt. Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch sowjetische Truppen befreit. Ich war damals 21 Tage alt. 5 Monate später war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Wir lebten auf dem Land. Von Nachkriegsnot merkte ich nichts. Gemüse lieferte der Garten, Milch und Eier der Bauer nebenan. Auf Briefmarken alter Kuverts, mit denen ich spielte, war der Kopf eines Mannes zu sehen. Hitler, sagte man mir. Der erste Eindruck von München, zerstörte Häuser, Polizisten in weißen Mänteln, die den Verkehr regelten, Amerikaner in Jeeps, langsam und lässig vorbeirollend, unerreichbar für uns. Wir bewunderten, ich möchte sagen, liebten sie. In den Geschäften gab es alles. Einmal herrschte Zuckerknappheit, man bekam ein paar Wochen lang nur eine begrenzte Menge, dann war alles wieder normal. Der Bundespräsident hieß Heuss, der Bundeskanzler Adenauer, ein Dollar war 4 Mark wert und wer in Läden der amerikanischen Army und Air Force, den sogenannten PX-Stores, einkaufen konnte oder echte amerikanische Zigaretten rauchte, war etwas Besonderes. Amerika war das Maß aller Dinge, Inbegriff des Guten, Sanften, Helfenden. Solange die Amerikaner da waren, schien es, konnte nichts Schlimmes passieren. In den Zeitungen nur Erfolgsmeldungen, steigende Produktion, Vollbeschäftigung, immer neue Rekorde. Es gab nur eine Richtung nach oben. Die Ruinen verschwanden nach und nach, die Wohnungsnot ebbte ab. Irgendwann hatten auch wir ein Auto, ein paar Jahre später ein zweites, besseres. Trotzdem war ich nicht gerne Deutsch und die Erwachsenen, meinte ich zu spüren, waren es auch nicht. Ich empfand die Atmosphäre als bedrückt und belastet, ohne zu wissen warum. Es ging uns gut, wir hatten alles, dennoch hatte alles Deutsche, zumindest für mich, einen schlechten Klang. Das Land schien irgendwie schlecht gelaunt. Unser Wohlergehen war anscheinend Gottes Gebot, aber von Leichtigkeit und Eleganz keine Spur. Woran lag das? Ich hätte es nicht benennen können. Aber merkte oder glaubte zu merken, dass Franzosen, Schweizer, Niederländer, Norweger, die gelegentlich zu uns kamen, ein anderes Selbstbewusstsein mitbrachten, aufrechter durchs Leben gingen als die Deutschen um mich herum. Sogar als meine Eltern, die als Künstler bekannt und geachtet waren. Wurde bei uns über Politik gesprochen? Ja und nein. Die Wiederbewaffnung war ein großes Thema. Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß eine Reiz- und Hassfigur, die Angst vor einem Atomkrieg durchaus präsent. Oma Goldi, die Mutter meines Vaters, trug eine Angstecknadel mit der Aufschrift Pax am Revers. Dass die deutsche Vergangenheit schlecht, sehr schlecht gewesen war, lag als Selbstverständlichkeit in der Luft, übrigens nicht nur im Elternhaus, sondern auch bei allen anderen, bei unseren Lehrern, der Frau im Kiosk, der Bäckerin, dem Schuster, dem Kohlenhändler. Gelegentlich sagte jemand, der Hitler war an allem schuld oder beim Hitler hätte es das nicht gegeben, letzteres aber geduckt, sozusagen abseits. Deutscher Nationalstolz existierte nicht. Ich fand das gut. Worauf sollte man als Deutscher stolz sein? Ich war es jedenfalls nicht. Was diesem Gefühl zugrunde lag, wurde auch in meiner aufgeklärten Familie nicht besprochen. Es wurde nichts verheimlicht und nichts beschönigt, aber auch nichts analysiert. Dass meine Mutter Pamela Wedekind von 1934 bis 1942 an Gustav Gründgens preußischem Staatstheater gespielt wurde, war bekannt und galt nicht als ehrenrührig, war Gründgens doch immer noch Deutschlands erster Theatermann. Bekannt war auch, dass sich mein Vater Charles Regnier um den Krieg gedrückt hatte. Keinen Tag seines Lebens habe er eine Uniform tragen wollen. Das habe er sich als junger Mann geschworen und er war stolz darauf, es geschafft zu haben. Er war 1935 ein paar Monate im KZ gewesen. Auch das war bekannt. Später erfuhr ich wegen Homosexualität. Es gab Erzählungen über die Bombennächte in München, das Sitzen im Luftschutzkeller, das Radeln zu den Münchner Kammerspielen durch zerstörte Straßen. Für uns klang das gruselig, aber auch romantisch, in jedem Fall faszinierend, vor allem im Vergleich zur langweiligen Gegenwart. Aber ernsthafte Gespräche über die Vergangenheit, ein Beleuchten des Nationalsozialismus, in dem man schließlich 12 Jahre lang gelebt und gearbeitet hatte, gab es nicht. Heute weiß ich, es hätte eine Überprüfung auch der eigenen Rolle erfordert, unbedeutend wie sie gewesen sein mag. Dazu waren meine Eltern von sich aus nicht bereit und wir haben sie nicht gedrängt. Vielleicht wollten sie ihre Kinder schonen oder sich selbst. Vielleicht hielten sie eine solche Diskussion auch einfach nicht für notwendig. Das Erwachen kam für mich als Musikstudent in London mit 16 Jahren. Ich lernte jüdische Jugendliche meines Alters kennen, wie ich, von Pubertätsnöten geplagt, von sexuellem Begehren getrieben. Sie mochten mich und beäugten mich, ein Deutscher. Und ich, ohne Schuldbewusstsein aufgewachsen, fühlte mich plötzlich schuldig. Die Zahl 6 Millionen, seit langem bekannt und gedankenlos referiert, wurde zur furchtbaren Realität. War das wirklich geschehen? Hatte es das wirklich gegeben? Die fabrikmäßige Ermordung von Millionen Menschen durch das deutsche Volk, dem ich angehörte? Ja, das hatte es gegeben. Und kein Deuteln half darüber hinweg. Waren meine Eltern daran beteiligt? Nein, unmittelbar nicht. Aber sie waren dabei gewesen, hatten erlebt, wie jüdische Nachbarn Wohnung und Arbeit verloren und plötzlich nicht mehr da waren. Hatten es hingenommen, während sie morgens aufstanden, einkaufen gingen, Trambahn fuhren, Briefe schrieben, ihren Beruf ausübten. War ihnen das moralische Dilemma bewusst, in dem sie sich befanden? Ich denke ja. Kein Wunder, dass sie nicht darüber sprachen. Meine Eltern, die ich als gute, großzügige Menschen kannte, und bis heute habe ich keinen Grund, sie anders zu sehen, hatten ihre Unschuld verloren und ich mit ihnen. Mein Trauma verfolgte mich. Ich packte meine Gitarre und fuhr nach Israel. Man nahm mich wohlwollend, geradezu liebevoll auf. Ich hatte Erfolg als Musiker und Glück als Mensch. Aber zu meiner Herkunft zu stehen, zu sagen, ich bin Deutscher, nehmt mich, wie ich bin, traute ich mich nicht. Ich redete mich heraus. Erlog eine Schweizer Abstammung, erfand diffuse jüdische Angehörige, war also genauso feige wie meine Landsleute, die sich im Dritten Reich wegduckten und den Mund hielten. Genauer gesagt, noch feiger. Denn was hätte mir in Israel passieren können? Ganz genau gar nichts. Ich heiratete Nechama Händel, Israels berühmte Sängerin, hatte jüdische Kinder. Israel wurde meine zweite Heimat. Alle wussten inzwischen, dass ich Deutscher bin. Und wer sich an meine Schwindeleien erinnerte, vergab generös. Ich versöhnte mich mit der Bundesrepublik. Sie war nun einmal mein Land. Denn eines war klar. So furchtbar die Vergangenheit war, sie würde nie wiederkehren. Die Bundesrepublik, so schien es mir, war als Demokratie unerschütterbar. Das aufrichtige Bemühen um Veränderung und Sühne, Ausgleich, Völkerverständigung und Freiheit, ihr nicht abzusprechen. Niemals, glaubte ich, würde sich hier rechtsextremes Gedankengut wieder ausbreiten können. Nach einem solch tiefen Fall, einer solchen Katastrophe, einer solchen Schmach, war das schlichtweg unvorstellbar. Ich habe mich getäuscht mit vielen anderen. Gerade als Europa sich einte und Deutschland wieder zusammenwuchs, als Grenzen fielen und eine nie gehabte Freiheit sich auftat, kehrten Nationalismus und Rechtsextremismus zurück. Erstaunlicherweise auch in ehemals sozialistischen Gebieten, wo ich sie nach 40 Jahren antifaschistischer Erziehung am wenigsten vermutet hätte. Ja, soweit die Einführung. Das Thema, das mich immer wieder umgetrieben hat, war das Warum, wie wohl alle von uns. Und dazu schien es mir unerlässlich, oder was mich am meisten interessiert hat, war der nationalsozialistische Alltag. Wie hat man sich gefühlt? Wie hat man gelebt? Und da kam ein Erlebnis mir zugute. 2011 besuchte ich meinen Sohn Michael in London. Die Heizung war ausgefallen. Der einzig warme Ort war das Bett. Auf dem Nachttisch lag Hans Fallalas Roman »Jeder stirbt für sich allein«. Ich hatte gehört, dass dieser Roman Jahrzehnte nach seinem Erscheinen plötzlich zum Welterfolg geworden war. Was hatte es damit auf sich? Ich las die Geschichte des Berliner Arbeiter-Ehepaars Quangel, das nach dem Soldatentod seines einzigen Sohnes Postkarten in Mietshäusern ausgelegt hatte, auf denen es zum Widerstand gegen Hitler aufrief. Mit dem Erfolg, dass Menschen, die sie lasen, nichts Eiligeres zu tun hatten, als sie der Gestapo zu übergeben. Das Ehepaar wurde verhaftet, der Mann geköpft, die Frau in Erwartung ihrer Hinrichtung bei einem Bombenangriff im Gefängnis getötet. Eine faszinierende Lektüre. In aller Härte war hier offengelegt, was Menschen riskierten, die Widerstand gegen Hitler wagten. Die Ambivalenz menschlichen Handelns war thematisiert. Erst der Verlust des Sohns ließ die Quangels Widerständler werden. In den Jahren davor hatten sie sich dem Naziregime angepasst, wie andere auch. Die Angst der Bevölkerung wurde deutlich. Mochten manche aus Regimetreue Quangels Postkarten abgeliefert haben, taten es die meisten wohl eher, weil sie fürchteten, sonst als infiziert zu gelten und selbst in die Mühlen der nationalsozialistischen Justiz zu geraten. Oder sie taten es, um vor der Obrigkeit gut dazustehen, womit auch das Thema Geltungsbedürfnis angesprochen war. Vor allem aber eröffnet mir Fallalas Roman die Wirklichkeit des nationalsozialistischen Alltags. In Arztpraxen und Kanzleien, in kleinen Geschäften und muffigen Wohnungen, im ganzen Gewoge von Ehrgeiz und Anstand, Lügen und Betrug und anderen Äußerungen der menschlichen Natur. Überraschend normal war dieser Alltag. So also hatten die Leute gelebt. Nicht viel anders als zu anderen Zeiten. Dennoch unterschied sich ihr Alltag wesentlich von unserem. Draußen marschierten nicht SS-Einheiten in Uniformen aus dem Kostümfundus, wie wir sie aus historischen Filmen kennen, sondern die echte SS. Und Hakenkreuzfahnen wehten nicht von Gebäuden, weil ein Regisseur es wollte, sondern weil Hitler es befohlen hatte und sie den nationalsozialistischen Machtapparat verkörperten, der jeden vernichten konnte, der ihm zu nahe kam. So unmittelbar war mir die nationalsozialistische Wirklichkeit noch nicht vor Augen geführt worden. Wer war Hans Fallada? Ich wollte mehr über ihn wissen. Er hatte die gesamte NS-Zeit in Deutschland verbracht, hatte im Dörfchen Karwitz in Mecklenburg Landwirtschaft betrieben und in rasendem Tempo Bücher geschrieben. Im Karwitzer Archiv entdeckte ich seinen Kalender. Tag für Tag hatte er eingetragen, woher der Wind wehte, wie viel Regen fiel, was gesät und geerntet wurde und die Tiere zu fressen bekamen. Von der Politik kein Wort. Für mich war dieser Kalender eine Offenbarung. Hier hatte jemand konsequent weggeschaut und sich ganz aufs Private und die Natur zurückzuziehen versucht. Ohne Erfolg natürlich. Man konnte im Dritten Reich nicht unpolitisch sein, auch auf Falladas Karwitzer Anwesen nicht, wo die Straße aufhört und man nur noch auf Feldwegen weiterkommt. Was war mit den anderen hier gebliebenen Autorinnen und Autoren? Ihr Ruf ist nicht gut. Sie hatten mitgemacht, Bücher veröffentlicht, Lesereisen unternommen, Preise erhalten, vielleicht sogar dem Führer die Hand gedrückt. Bekannte Namen sind darunter Gottfried Benn oder Erich Kästner, aber auch solche, die man kaum noch kennt. Ina Seidel, Beris von Münchhausen, Agnes Miegel, Hans Grimm, Rudolf G. Binding, Wilhelm Schäfer, Emil Strauß und viele andere. Die Geschichte, so schien es, hatte ihr Urteil gefällt. Mochten sie in Frieden ruhen und nicht mehr genannt werden. Ich mochte mich diesem Verdikt nicht anschließen. Ganz so einfach konnte es nicht sein. Würden sie, sähe man genauer hin und ließe es nicht beim Vorwurf des Mitmachens bewenden, nicht ein ähnlich komplexes Bild menschlichen Verhaltens offenbaren wie die Figuren in Falladas Roman? Würde eine Beschäftigung mit ihnen nicht Einblicke in die Mechanismen des Nationalsozialismus gewähren und Fragen nach der Lebenswirklichkeit meiner Eltern und ihrer Generation beantworten, die mich seit meiner Jugend umtreiben? Vielleicht ließe sich sogar etwas über die Jetztzeit lernen. Ich wollte eine Untersuchung wagen. Gut, dann habe ich die Untersuchung gewagt. Das war nicht ohne Risiko, denn ich wollte neutral berichten. Ich wollte nicht mit erhobenem Zeigefinger diesen Leuten gegenübertreten. Wie konntet ihr nur, warum habt ihr euch nicht anders verhalten, sondern wollte einfach mit kühlem Blick hinschauen. Das hat mich einiges an Grübeln und Zweifeln gekostet. Schließlich habe ich es aber doch gewagt. Wer über hier gebliebene Autorinnen und Autoren schreibt, darf die literarische Emigration nicht aus Acht lassen. Man glaube nicht, dass alle Verbindungen abgerissen waren. Beide Seiten kannten sich von früher, aus der gemeinsamen Arbeit in Ausschüssen und von vielfältigen anderen Gelegenheiten und beobachteten einander über die Grenzen des Exils genau. Und natürlich ist über das Nachher zu berichten, als der Nationalsozialismus vorbei und die Schande offenbar war, als emigrierte Kollegen und Kollegen zurückkehren und die hier gebliebenen sich bittere Fragen zu stellen hatten. Was lehrt uns der Blick auf diese Zeit? Das Terrain ohne Angst zu betreten war nicht einfach. Der Nationalsozialismus ist ein riesiges Thema, an dem sich noch viele Generationen abarbeiten werden. Wer ihn als Petitesse bezeichnet, wie das heute manche tun, hat seine Dimensionen nicht einmal im Ansatz begriffen. Dennoch scheint mir ein gewisses Maß an Unvoreingenommenheit auch beim Umgang mit dieser schwierigen Materie unerlässlich. Wer sich ihr mit Scheuklappen nähert, wird nicht viel Neues zutage fördern. Des Lernens ist kein Ende und das Verstehen ein langer Prozess. Welche Chimäre ist doch der Mensch, welch Unerhörtes, welch Ungeheuer, welch Chaos, welch widersprüchliches Wesen, welch Wunder. Dieser Gedanke von Blaise Pascal hat mir Mut gemacht und wenn mich die Angst überkam, erinnerte ich mich an ihn. Gut, jetzt ist natürlich die große Frage, immer wenn man jetzt an die Literatur denkt, warum sind einige emigriert und andere hier geblieben? Ich will mal hier zwei Beispiele nennen. Einmal Hans Fallada und einmal Erich Kästner. Hans Fallada heißt mit bürgerlichem Namen Rudolf Ditzen. Hat eine unglaublich interessante Biografie, war ein schwieriges, gehemmtes Kind, arrogant, ganz schwierig. Die ratlosen Eltern gaben ihn zu einem Freund nach Rudolstadt, in der Hoffnung, dass der Freund einen guten Einfluss auf ihn haben würde. Im Gegenteil, Fallada oder Rudolf Ditzen damals hat den Freund so lange bearbeitet, bis die beiden ein fingiertes Duell ausgeführt haben, wobei Fallada, der noch nie eine Waffe in der Hand gehabt hatte, diesen Freund tödlich traf und wegen Mordes angeklagt war als 18-Jähriger und dann Jahre in der Psychiatrie verbrachte, keine Schule mehr besuchte, dann eine Landwirtschaftslehre machte, dann Verwalter, tüchtiger Verwalter, penibler, sehr sorgfältiger Verwalter von Rittergütern und Gütern im deutschen Osten, also Ostpreußen und so weiter oder Gebieten, die heute Polen sind. Dann war er zweimal im Gefängnis wegen Unterschlagung, war morphiumsüchtig geworden und kam heraus, 34 Jahre alt, eine gescheiterte Existenz. Ernst Rowohlt, der Verleger, hat ihn zu sich genommen, hat ihm eine Bürostelle angeboten und ihm die Nachmittage zum Schreiben freigelassen und hat auf einmal erlebt, dass dieser Fallada ein Schreibgenie war, der in rasendem Tempo hervorragende, ganz knappe Bücher über das Milieu schreiben konnte. So ist 1930 oder 31 sein erstes Buch Bauern, Bomben und Bonzen erschienen und 1932 in 6 Wochen geschrieben, Kleiner Mann, was nun? Ein Sensationserfolg. Kurze Zeit später war Hitler Reichskanzler. Fallada wurde verhaftet wegen eines Irrtums und war wieder im Gefängnis. Paar Wochen nur. Fallada tut alles, die Behörden nicht zu reizen. In Briefen an seine Frau betont er, wie anständig und nett man ihn behandle. Bei einer Eingabe beim Landrat solle sie um Gottes Willen nichts verheimlichen, nichts tun oder sagen, was irgendwie Verdacht erregen könnte. Er selbst, wie schon in Neumünster im Gefängnis, war ein Mustergefangener. Mit Zellen reinigen, Essgeschirr polieren, den Abortkübel scheuern, stellt sich wie von selbst die Gefängnisroutine wieder ein. Um sich abzulenken, arbeitet er an seinem neuen Roman, in dem er seine Gefängniszeit verarbeitet hat, später berühmt unter dem Titel »Wer einmal aus dem Blechnapf frisst«. »Gestern habe ich fleißig gearbeitet, denke dir«, ich habe es sogar auf 12 Druckseiten gebracht, schreibt er seine Frau. Es ist doch eine der seltsamsten Geschichten. In der letzten Zeit ist mein Hirn doch wahrhaftig voll und ganz mit anderen Dingen beschäftigt gewesen. Mit keiner Idee habe ich an diesen ollen Roman gedacht. Aber nun, da ich wieder schreibe, zeigt sich, dass doch irgendwas ganz unbewusst immer weiterdenkt, fertig macht, sodass ich bloß zu schreiben habe. Am 22. April 1933 wird Hans Fallada aus dem Gefängnis entlassen. Natürlich hat man mir das nicht das Geringste nachweisen können, schreibt er den Eltern. Ich bin, wie Mutti ganz richtig annimmt, außerordentlich zurückhaltend in allem Politischen. Aus Amerika kommt die Nachricht, der Book of the Month Club hat Little Man, What Now? Für den Monat Juni zum Spitzentitel erkoren. Nach Emil Ludwig und Thomas Mann ist Hans Fallada der dritte deutsche Autor, dem diese Ehre widerfährt. Der Rowohlt Verlag rechnet mit 60.000 verkauften Exemplaren. Hans Fallada fände in Amerika offene Türen. Learn about life from Little Man and his wife ist dort fast ein geflügeltes Wort. Er könnte in Hollywood Drehbücher schreiben, fern von Repressalien durch das nationalsozialistische Regime. Es lockt ihn nicht. Er kennt seine psychische Labilität, weiß, dass ihn jederzeit ein Anfall niederstrecken kann, ist herzkrank, körperlich schwach. Ein Neuanfang auf einem anderen Kontinent braucht robustere Naturen. Außerdem ist er so fest im Norddeutschen verwurzelt, dass er selbst in Bayern heimatlos wäre und erst in Amerika Emigration nicht für Hans Fallada. Es zwingt ihn ja niemand. Erich Kästner hat nach 1945 versichert, am Berliner Opernplatz der Verbrennung seiner Bücher zugesehen zu haben. Vom Lehrter Bahnhof sei er über die große eiserne Brücke gegangen. Da seien sie gekommen. Links 2, 3, 4 Studenten in SA-Uniform. Den heruntergeschlagenen Kopf von Magnus Hirschfeld auf einer Stange vor sich hertragend. Am Opernplatz hätten die Studenten ein großes Karree geformt. Der Scheiterhaufen sei aufgeflammt. Lastwagen seien herangerollt und wie an einer Verladerampe seien Bücher von fleißigen Händen weitergereicht, in hohem Bogen im Feuer gelandet. Goebbels sei erschienen, ein Teufelchen vor der Hölle, habe gezetert, salbadert, Schriftstellernamen herausgebrüllt, ein kleiner pöbelnder Feuerwerker. Plötzlich habe eine junge Frau gerufen, »Da steht ja der Kästner!« Das sei ihm nicht angenehm gewesen, er sei kurz darauf gegangen. Studenten hätten ihm später erzählt, dass nicht wenige von ihnen Bücher heimlich aufgehoben, unter der Uniformjacke versteckt und wie Kostbarkeiten aufbewahrt hätten. Dass Erich Kästner bei den Nazis weit schlechter angesehen ist als etwa Hans Fallada, liegt auf der Hand. Zeilen wie »Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, mit Wogenprall und Sturmgebraus, dann wäre Deutschland nicht zu retten und gliche einem Irrenhaus«, sind geeignet, sie bis aufs Blut zu reizen. Aber Erich Kästner will in Deutschland bleiben und weitermachen wie bisher. Sein Kinderbuch »Erstling Emil und die Detektive« 1929 mit Walter Triers Zeichnungen erschienen, ist ein Dauerbrenner. Pünktchen und Anton, der 35. Mai oder Konrad reitet in die Südsee, beide von 1931, sind ähnlich erfolgreich. Sein Roman Fabian, Geschichte eines Moralisten, ist in mehrere Sprachen übersetzt. Sogar seine Gedichtbände haben hohe Auflagen. Wenn Erfolg glücklich machen könnte, müssten Sie der glücklichste Mensch in Deutschland sein, schrieb ihm Stefan Zweig im Januar 1933 aus Salzburg. Ist Erich Kästner glücklich? Er tut jedenfalls so. Die turbulenten Tage nach Hitlers Machtergreifung verbringt er in Kitzbühel. Ich bin großartig faul, ich glaube, ich habe schon zugenommen. Mach dir nur keine Sorgen. Ich brech den Urlaub sobald nicht ab, schreibt er seiner Mutter. Er schreibt ihr jeden Tag, immer mit Bleistift, in gut lesbarer kleiner Schrift, meist auf offenen Postkarten, und jede endet unweigerlich mit Gruß an Papa, dem Sattlerwalter im Ruhestand Emil Richard Kästner. Der ist aber möglicherweise gar nicht sein Erzeuger, sondern Emil Zimmermann, der jüdische Hausarzt der Familie. Erich Kästner wäre damit ein sogenannter Mischling ersten Grades, was seine ohnehin prekäre Lage dramatisch verschlechtern würde. Ob er das Gerücht kennt oder nicht, er kümmert sich nicht daran. Die Mandelbäume blühen, schreibt er der Mutter, zum Eierlegen so schön und sonnig. Nachmittags werde ich auf dem Liegestuhl schlafen. Ich bin mächtig vergnügt. Du auch? Mutter Kästner ist nicht vergnügt. Sie will ihren Sohn in Sicherheit wissen. Er könnte, zumindest vorläufig, mit ausreichend Geld im Ausland leben. Sie stößt auf taube Ohren. Mein liebes, gutes, besorgtes Muttchen, du, also das mit dem Draußenbleiben, das kommt ja gar nicht in Frage. Ich habe ein gutes Gewissen und ich würde mir später den Vorwurf der Feigheit machen. Das geht nicht. Und außerdem bekommt mir das Fortbleiben immer nur für ein paar Wochen. Die ausländischen Zeitungen machen mit ihren Lügen nur das Treiben verrückt, so ein Quatsch. Also, meine Allerbeste, Kopf oben behalten. Man soll nie sagen, ich hätte mich gedrückt. Das wäre mir mein Leben lang unerträglich.